Ja, zuerst mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön euch als Lobpreisteam. Mary, ich bin richtig stolz auf dich, dass du in deutschem Lobpreis mitgeführt hast. Vielen, vielen Dank euch für euren Dienst. Letzten Sonntag haben wir ja so mit zwei Versen aus Römer 12 uns befasst und wir haben dabei einfach so den Willen Gottes für unseren persönlichen Weg mit Gott erkennen können. Heute Morgen möchte ich uns einladen, dass wir so miteinander in einige Verse aus Epheser 3 hineinschauen. Die Eva hat es uns schon gesagt, das Thema wird sein, die Beauftragung für uns als Gemeinde. Wir sind nicht nur alleine und individuell mit Gott unterwegs, sondern auch gemeinschaftlich als Gemeinde unterwegs und das möchten wir entdecken. Und diese Worte aus dem Epheserbrief im 3. Kapitel, sie sind fast wie so eine Gebrauchsanweisung, möchte ich mal sagen, für unser Gemeindeleben zu verstehen. Es bleibt auch zu vermuten, dass Paulus ja diesen Brief gar nicht exklusiv nur an die Epheser geschrieben hat, sondern dass Tychikus als Überbringer durch mehrere Gemeinden in Kleinasien gereist ist, um ihnen ein grundlegendes Lehrschreiben für ihr Zusammenleben, für ihre Beauftragung als Gemeinde so mitzugeben. Und ich würde sagen, hätte es damals die Gemeinde in Altensteig schon gegeben, der Tychikus wäre bestimmt auch bei uns vorbeigekommen und hätte uns diesen Brief so vorgelesen. Heute Morgen möchten wir uns so die verschiedenen Abschnitte des Kapitels anschauen und dabei entdecken, dass vieles von dem, was damals für Gemeinden wichtig und bedeutsam war, auch heute immer noch von höchster Brisanz für unsere Beauftragung als Gemeinde wichtig ist. Deshalb, so schreibt Paulus, deshalb sage ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden. Ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes, der mir für euch gegeben wurde. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgetan, wie es jetzt offenbar ist, seinem heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören, Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seinem mächtigen Kraft gegeben wurde. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Soweit aus Epheser 3, die ersten 8 Verse. Es sind Verse, die so direkt aus dem Herzen Gottes kommen, dass jeder mit der Botschaft des Evangeliums erreicht werden soll. Durch Jesus wurde die Tür für ein universell gültiges Evangelium aufgestoßen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Jesus nicht nur mit Juden spricht, sondern er spricht auch mit der Samariterin. Ja, er geht in das Haus von dem römischen Hauptmann, um seinen Diener zu heilen. Deshalb hat er die Tische der Händler im Tempel umgestoßen, denn sie haben im Vorhof der Heiden den Zugang zu Gott verwehrt. Und doch brauchte es diese Begegnung zwischen Petrus und dem römischen Hauptmann Cornelius. Und ich bin davon überzeugt, dass die Bekehrung von Paulus und seine Öffnung für die Heiden ein Schlüssel war, damit sich das Evangelium schlussendlich über die ganze Welt ausbreiten konnte und auch bei uns hier in Altensteig angekommen ist. Ja, die Quelle, sie liegt bei dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, das ist keine Frage. Israel ist und bleibt dieses Volk des Bundes, den Gott mit den Juden geschlossen hat. Aber niemand kann den Heiligen Geist daran hindern, dorthin zu fließen, wo Gott es will. Und wir lesen ja auch in 1. Timotheus 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Paulus hat mit seinen Missionsreisen den Heiden das Evangelium gebracht. Das war für jüdisches Denken eigentlich ein absoluter Tabubruch gewesen. Es war logisch, dass manche Jüdische, auch Christen, ihre Fragezeichen an diesem Handeln hatte. Doch Gott selbst hat den Aposteln diesen Weg gewiesen. Es war ein Weg in die Weite hinein, im klaren Wissen um die Quelle. Für die Ausbreitung des Christentums sind die hier beschriebenen Ereignisse eine Öffnung für die damalige Welt gewesen. Und so ist dieser Auftrag, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu tragen, zutiefst ein Auftrag der Gemeinde. Und wenn wir letzte Woche Bettina und ihre Familie in den Mittleren Osten gesandt haben, dann bringen wir zum Ausdruck, ja, wir stehen zu diesem Auftrag von Mission und Evangelisation. Und wenn unsere Missionare über sprachliche und kulturelle Grenzen hinweg dieses Evangelium weiterbringen, dann ist das Auftrag von dir und mir. Dann sind wir Teil dieses Auftrages und wir sind gerufen, diesen Auftrag auch als Gemeinde zu leben. Was mich aber auch immer und immer wieder bewegt, ist die Tatsache, dass egal, ob wir in Aldensteig oder wie dein Heimatort auch heißen mag, umgeben sind von vielen Heiden. Man sagt, dass in Deutschland nur 1,8% wiedergeborene Christen leben und das macht deutlich, wie gottfern doch unsere Gesellschaft inzwischen geworden ist. Und auch dorthin sind wir als Gemeinde gerufen. Gemeinde, das ist nicht irgendeine große Masse, das ist nicht irgendeine Organisation. Nein, das bist du und ich und deshalb ermutigt uns auch Paulus durch unser Beziehungsfeld, Gott greifbar für Menschen in unserem Umfeld, in unserer Umgebung zu machen. Lasst uns, um mit dem 8. Vers zu sprechen, den Heiden, den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkünden, lasst es uns mit unserem Leben tun, denn dein Leben erzählt die Geschichte, an wen du glaubst und für wen du lebst. Paulus fährt fort mit den Versen 10 und 11. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn. Weißt du, dieser ewige Vorsatz Gottes, er ist schlichtweg das Kreuz. Die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Wir haben vorhin gesungen, die Liebe des Retters hat triumphiert. Ja, es ist diese Liebe Gottes. Und was Paulus hier sagt, ist, die Gemeinde ist der Schlüssel, durch den diese Weisheit Gottes bekannt gemacht wird. Und wenn wir anfangen, das zu verstehen, dann fangen auch unsere Prioritäten an, sich zu verändern. Als Paulus diesen Brief schreibt, sitzt er im Gefängnis. Aber für ihn war eines klar, nicht mein äußeres Wohlergehen ist das Entscheidende, sondern das Ergreifen meiner Ewigkeit mit Gott. Und deshalb schreibt er in den Versen 12 und 13, durch den wir Freimut und Zugang haben, in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, nicht zu verzagen wegen meiner Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Und so fordert uns dieser Text ganz neu heraus, uns immer wieder so diese Frage zu stellen: Wie stark erlaube ich, dass mein Glaube an Jesus Christus meine Prioritäten definiert? Ist Jesus wirklich für uns als Gemeinde, auch für mich persönlich, dieser Dreh- und Angelpunkt, um den sich mein Gemeindeleben oder unser Gemeindeleben, um den sich mein ganz persönliches Leben dreht? Paulus ist angekettet, weil er sich einfach weigert, über Jesus zu schweigen. Er muss für seine Treue zu Gott einen hohen Preis bezahlen, aber er klagt nicht. Nein, da ist keine Spur von Selbstmitleid und Jammern. Stattdessen finden wir die Worte der Verse 14 bis 19, die mir zeigen, dass diese Zeilen nur von einem Mann stammen können, der tief, sehr tief in der Liebe Gottes verwurzelt ist. Er schreibt hier in diesen Versen: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Paulus gibt uns hier den Blick frei, mitten hinein in das Herz Gottes. Er zeigt uns diese Größe und Fülle der Liebe Gottes. Und für mich ist es immer und immer wieder überwältigend zu sehen, wie sich Leben verändern, wenn sie der Liebe Gottes begegnen. Ich könnte jetzt Geschichte nach Geschichte erzählen aus unseren Kinderheimen auf den Philippinen, wenn Kinder, die abgelehnt waren, der Liebe Gottes begegnen und ihr Leben verändert wird. Ich kenne es aus unserem Gemeindeleben, was passiert, wenn Menschen der Liebe Gottes begegnen. Und ich lade dich ein, erinnere dich einfach an dein eigenes Leben. Wie oft bist doch du schon der Liebe und der Fürsorge des Vaters begegnet? Und wenn wir so sehen, wie die Liebe Gottes auch in unserem eigenen Leben das Fehlerhafte, das Zerfletterne, das Verborgene in unserem Leben geheilt hat, wie sie Verlorenes wiederhergestellt hat und wie durch seine Liebe wieder diese innere Schönheit in unserem Leben gewachsen ist, welchen Grund haben wir, dankbar zu sein für diese Liebe Gottes in unserem Leben? In Vers 17 schreibt Paulus: Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und begründet. Als ich so in der Vorbereitung auf diesen Vers gelesen habe, musste ich ganz unverzüglich an den Psalm 1 denken. Der ist gepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen, der seine Frucht trägt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Also eingewurzelt. Und das ist mir wichtig. Der Liebe Gottes zu begegnen bedeutet nicht, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute so diese Happy End, alles wird gut Geschichte. Nein, in der Liebe Gottes eingewurzelt zu sein bedeutet, dass der Baum der Trockenheit überstehen kann und die Trockenheit durchhält. Warum? Weil er eingewurzelt ist. In der Liebe Gottes eingewurzelt, es bedeutet, dass der Baum dem Sturm standhält. Auch wenn uns das Leben ins Gesicht schlägt, er steht fest, weil er eingewurzelt ist. Und weil die Liebe Gottes dir Halt und Stabilität gibt in den Herausforderungen deiner Tage. Eingewurzelt in einen festen Grund, den Paulus die Liebe Gottes nennt. Es ist diese Liebe Gottes, die uns in den Stürmen des Lebens eben einfach Standhaftigkeit und Kraft verleiht. Und dann sagt Paulus, nein, wir sind nicht nur eingewurzelt, sondern wir sind auch fest gegründet. Ich weiß noch, als wir auf den Philippinen unsere Kinderheime gebaut haben, da habe ich mit dem Architekten diskutiert, denn der sagte mir, wir müssen unsere Fundamente 8 Meter tief in den Boden treiben. Und ich habe gesagt, 8 Meter? Das machen wir ja nicht mal in Deutschland. Und dann sagte der zu mir, weißt du, dort hat man auch nicht so viele Erdbeben wie bei uns. Und deshalb ist es schon gut, wenn du ein gutes Fundament baust. Ich wollte zuerst sparen, aber ich weiß, nach dem ersten Erdbeben, es war gut, dass wir auf den Rat des Architekten gehört haben. Er gebraucht hier dieses Wort, der aus der Architektur fest gegründet. Und weißt du, auch in deinem Leben, du bist fest gegründet, wie ein Pfeiler tief in den Felsen getrieben, in der Liebe Gottes. So empfiehlt es uns der Paulus. Du stehst auf einem Fels, du bist in einer unzerstörbaren Liebe befestigt. Erinner dich an diese Verse aus Römer 8, wo es heißt, dass es nichts auf dieser Welt geben wird jemals, das dich von dieser Liebe Gottes trennen kann. Es sind die festen Wurzeln. Und es ist das Fundament, das uns feststehen lässt in den Stürmen des Lebens, das uns ausstattet mit Durchhaltevermögen. Unsere Wurzel, sie ziehen den Saft der Liebe Gottes, um der Trockenheit unserer Tage zu begegnen. Es ist seine Liebe, die uns ausrüstet, den Stürmen, die auf unser Leben einschlagen, mit Stabilität und Standfestigkeit zu begegnen. Paulus beschreibt uns diese Liebe, in der wir verwurzelt und geerdet sind. Das neutestamentliche Wort dieser Gottesliebe, es ist Agape, es beschreibt so dieses Herz Gottes, seine Leidenschaft für uns, seine ganze Hingabe, seine, ja, ich nenne es seine brutale Aufopferung für uns am Kreuz. Agape. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Agape. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat. Epheser 5, Vers 25. Agape, diese hingebende Liebe. Von Gott geliebt zu sein, ist ein Geschenk des Unverdienten der Gnade. Seine Liebe, sie gilt uns nicht, weil wir so liebenswert wären, nein, sondern sie entspringt seinem Herzen, weil du und ich, weil wir es ist ihm wert sind. Trotz unserer Mängel, trotz all unserer Fehlbarkeiten. Es ist eine Liebe, die ihre ultimative Definition im Kreuz findet, wo der unschuldige Sohn Gottes deinen und meinen Platz einnimmt. Und Römer 3 macht uns unmissverständlich klar, Gott ist nicht ein Gott, der einfach mal schnell unser Versagen unter den Teppich kehrt. Nein, er hat den Preis bezahlt. Römer 3, Vers 23 und 24 lesen wir, denn sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wenn nun Paulus sagt, dass wir wie ein Baum in seiner Liebe verwurzelt sind und wie ein Haus mit gutem Fundament in seiner Liebe gegründet sind, dann schreibt er das an die Christen von Ephesus, dann schreibt er das an die Christen von Aldensteig, dann schreibt er das an dich und an mich, weil wir doch so schnell dabei sind, so etwas immer und immer wieder zu vergessen. Ich denke, wir müssen uns diese Wahrheit, diese Tatsache immer und immer wieder verinnerlichen. Du bist von Gott bedingungslos geliebt. Das ist die Luft, die du atmest. Das ist der Boden unter deinen Füßen. Das ist die Kraft, aus der heraus du leben kannst, Tag für Tag. Und diese Wahrheit ist nicht nur der Tenor von diesen Versen, sondern sie ist so ein roter Faden, der sich durch das ganze Neue Testament hindurchzieht. In 1. Johannes 4, Vers 19 lesen wir, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Römer 5, Vers 5 erinnert uns, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und dann natürlich Römer 8, wo ein für alle Mal klargestellt ist, dass eben nichts und niemand uns jemals von dieser Liebe Gottes trennen kann. Und wenn ich diesen Vers 17 dann genauer betrachte, dann fällt mir auf, dass Paulus hier die Gemeinde als seine Wohnstätte bezeichnet. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Gemeinde definiert sich durch jeden einzelnen von uns lebendige Steine, aber nicht individuell einfach irgendwo, sondern zusammengefügt zu einem Ganzen, einer Wohnstätte für den lebendigen Gott, gemeinschaftlich. Paulus definiert auch Gemeinde hier von Gott herkommen. Ich, der allmächtige Gott, wohne dort, wo ihr in meiner Liebe ein Zuhause gefunden habt. Und dann geht dieser Vers weiter, denn Gemeinde ist eben nicht nur Gott und ich, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Gottes erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Sind wir nicht manchmal in der Gefahr, dass wir so unsere kleine Welt zum Maßstab der Dinge machen wollen? Ich verstehe nicht, warum ihr dieses Thema nicht mehr aufgreift und aktualisiert. Ich denke, wir wissen den richtigen Weg durch die Pandemie. Unsere Überzeugung wäre doch, oder meine Überzeugung wäre doch die Lösung. Und ohne es zu merken, wird unsere Sichtweise die Leitschnur des großen Handelns. Und ich denke, wir dürfen auch als Gemeinde uns nicht in Nebenschauplätzen verlieren, sondern Paulus weist uns hin auf das Eigentliche. Den Weg zur Fülle Gottes, der mehr und mehr die Größe seiner Liebe entdeckt. Paulus versucht es auf den Punkt zu bringen. Er beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Kreuzes, an dem Jesus zu deinem und meinem Stellvertreter wurde. Er untersucht die Ungereimtheit, wie ein Sünder jemals von einem heiligen Gott überhaupt nur geliebt sein kann. Er lotet aus, wie viel es Gott gekostet hat, sein Herz für uns zu offenbaren, indem er seinen einzigen Sohn aufgegeben hat. Er wundert sich darüber, wie lange diese Liebe denn überhaupt andauern könnte. Jede Entdeckung lässt ihn ein wenig mehr von der Größe und von der Fülle unseres Gottes erahnen. Das Beste, was Paulus uns aufbringen kann, ist, über die Dimensionen zu sprechen, indem er sagt, die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe der Liebe Gottes zu uns. Vor einigen Wochen konnte ich teilnehmen bei Zoom an einem Gottesdienst auf den Philippinen, wo Nino und seine Familie kamen, ein ehemaliger Junge, der bei uns im Kinderheim aufgewachsen ist. Und er hat über seinen Weg mit Gott berichtet. Nino hatte eine schwere Kindheit. Er wurde von der Sozialbehörde bei uns eingeliefert, weil sein Leben in Gefahr war. Und während er bei uns lebte, hat er Jesus kennengelernt. Es war ein langer Prozess, wo er Stück und Stück Gottes Fürsorge und Heilung auch durch seine Vergangenheit und Ablehnung erlebt hat, wo Liebe Gottes in sein Leben hineingekommen wurde. Ist. In der Zeit nach CFA ist es noch manchmal durch Aufs und Abs gegangen. Inzwischen ist Nino verheiratet, er hat zwei Kinder. Immer wieder war es diese Begegnung mit der Liebe Gottes, die sein Leben verändert hat, an der er sein Leben justiert hat, wo es von meinen Plänen zu Gottes Plänen kam. Er wollte als Schiffskoch Geld verdienen und seine Familie damit versorgen. Und so war dadurch dieser Prozess, dieses Denken an Gott, was ist dein Weg mit mir, immer wieder beiseite geschoben worden. Und doch hat Gott an seinem Herzen geschmiedet. Und in diesem Prozess ist Bereitschaft und Leidenschaft für die Liebe, die sein Leben verändert hat, gewachsen, um sie weiterzutragen zu denen, die vergessen sind. Nino will sich aufmachen. Eigentlich wäre er schon am 1. August losgeflogen, aber es gab keine Flüge. Will sich aufmachen, um nach Palawan auf den Philippinen zu den Eingeborenen zu gehen, zu den Bergstämmen zu gehen, um dort das Evangelium Menschen zu bringen, die weder lesen noch schreiben können. Er hat eine Gabe zu malen und so malt er Evangeliumsgeschichten und erzählt sie dazu, um dort die Menschen zu erreichen. Er ist der Liebe Gottes begegnet und es ist die Liebe Gottes, die ihn jetzt bewegt, zu den Unerreichten zu gehen. Lasst uns als Gemeinde die Liebe Gottes, das Kreuz, ganz neu verstehen. Denn nur dort, wo ich dieser Liebe begegnet bin, wird meine Identität, wird meine Leidenschaft, wird meine Hingabe, das tiefe Wissen, dass ich in der Liebe Gottes zu Hause bin, eine logische Konsequenz daraus sein. Und wir werden als Gemeinde diese Welt nicht mit irgendwelchen theologischen Lehrsätzen verändern, sondern Gott wird in Aldensteig und in deinem Umfeld real, wo du der Liebe Gottes begegnet bist und Menschen in deinem Umfeld davon berührt werden. Amen.